Bücher für junge Leser mit Tanja Lieska am Mikrofon.
It's a beautiful ship. And we had the cream of the White Star officials on board. We had Bruce Ismay aboard. We had the designer aboard. And we had 12 millionaires aboard and their wives. And, well, everybody was set to enjoy themselves.
Das schöne Schiff, von dem hier die Rede ist, war natürlich die Titanic. Wir hörten gerade eine Aufnahme der BBC von 1966. Einer der Stewards erinnert sich an seine berühmten Gäste. Bruce Ismay, der Chef der White Star Line, war zu Gast. Der Chefkonstrukteur der Titanic war an Bord. 12 Millionäre waren da, ihre Frauen, und alle wollten eine gute Zeit haben. Wir wissen es heute besser. Am 14. April 1912, also vor 100 Jahren, ist sie gesunken. Und wenige Ereignisse der Weltgeschichte haben Menschen so lange und so anhaltend fasziniert wie diese Katastrophe, wie der Untergang der Titanic. Bei mir im Studio ist die Sachbuchautorin Maya Nielsen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Frau Nielsen, Sie haben über Napoleon und Tutanchamun geschrieben, über den Traum vom Fliegen, über Expeditionen zum Südpol, eine mit allen Wassern des Wissens gewaschene Sachbuchautorin. Wie viel Respekt hatten Sie eigentlich, als Sie sich dem Mythos der Titanic genähert haben?
Riesigen, das ist ganz klar, riesigen. Das ist die ultimative Geschichte. Und da kennen sich auch viele Leute sehr genau aus, haben sich sehr genau in dieses Schiff hineingedacht. Und da geht man schon mit Respekt an die Arbeit.
Eher eine Angst vor den Fakten oder eher eine Sorge, die Stimmung, die Atmosphäre nicht so richtig zu treffen?
Beides. Also mein Zugang zu diesem Buch geht ja über die Augenzeugen. Und man weiß das ja, dass Augenzeugen, obwohl sie vielleicht unmittelbar auf dem gleichen Schiff sind, doch das sehr unterschiedlich erleben und auch unterschiedliche Fakten zum Ausdruck bringen. Und da zu sortieren, was stimmt denn nun eigentlich, was ist Dichtung, was ist Wahrheit, was ist Legende, das ist schon nicht ganz einfach.
Wenn wir mal kurz bei den Fakten bleiben, die Katastrophe ist ja sehr oft in Zahlen gefasst worden. Wir wissen, wie groß das Schiff war, wie viele Passagiere es hatte, wie schwer es war. Was ist eigentlich für Sie die beeindruckendste Zahl?
Also beeindruckend ist natürlich die schiere Größe, 269 Meter lang, nahezu so hoch wie der Eiffelturm. Und obwohl es heute weitaus größere Schiffe gibt, wird, glaube ich, die Titanic in unserem Bewusstsein immer das größte Schiff der Welt bleiben. Mich haben andere Zahlen eigentlich viel mehr beeindruckt. Zahlen, die auch Emotionen ausdrücken. Zum Beispiel die Zahl, dass von den Kindern der ersten und zweiten Klasse nur ein einziges gestorben ist. Aber von den 79 Kindern der dritten Klasse sind nur 30 gerettet worden. Ja, das ist eine Zahl, die viel aussagt. Eine andere Zahl, an die ich oft denken muss, ist die Zahl 8. Es gab auf der Titanic 8 Musiker, und dass diese Musiker in der Nacht gespielt haben, das hat den Menschen sehr viel Trost vermittelt. Und eigentlich so für mich sind die Musiker die Helden der Geschichte, und die sind alle gestorben. Und das ist eine andere Zahl, die bei mir auch große Emotionen auslöst.
Es sind also eher die Menschen als die Konstruktionszahlen, die sie beeindrucken, die sie bewegen. Sie erzählen ihre Geschichte in ihrem Sachbuch auch anhand zweier Menschen. Wer ist das?
Erstmal ist es der zweite Offizier der Titanic, Charles Lightoller. Er ist der ranghöchste überlebende Offizier, und man kann sagen, er hat wie durch ein Wunder die Katastrophe überlebt. Und der zweite, durch dessen Augen ich die Geschichte erzähle, ist Jean-Louis Michel. Das ist einer der zwei Expeditionsleiter, denen es gelungen ist, 1985 das Wrack der Titanic wiederzufinden. Und Jean-Louis Michel, den habe ich auch in Südfrankreich besucht und habe mir von ihm erzählen lassen, wie er damals vorgegangen ist.
Lassen Sie uns zunächst bei Charles Lightoller bleiben. Seine Rettung wie durch ein Wunder ist natürlich auch ein Wendepunkt in Ihrem Buch. Wir hören einfach mal rein. Maya Nielsen liest aus ihrem Buch Titanic – Entdeckung am Meeresgrund.
Auch Lightoller ist jetzt nicht mehr zweiter Offizier des größten Schiffes der Welt. Er ist nur noch Mensch. Ein Mensch, der das Ende vor Augen hat. Ihm graust davor, inmitten der Menschenmasse zu sein, wenn alle im eiskalten Wasser um ihr Leben kämpfen, wenn alle ohne Hoffnung auf Rettung verzweifelt um Hilfe schreien. Das Heck steht fast so steil wie eine Felswand. Direkt vor Lightoller versinkt gerade das Krähennest, der Ausguck, der normalerweise fast 30 Meter über dem Wasser steht. Es kommt zu einem gewaltigen Getöse, als ob die Kessel im Kesselraum aus ihrer Verankerung gerissen würden. Der zweite Schornstein stößt einen Funkenregen aus. Jetzt oder nie. Mit einem entschlossenen Kopfsprung springt Leitoller ins schwarze Wasser. Das eisige Wasser schmerzt auf der Haut, als würde er mit 1000 Messern gestochen. Er wird sofort in die Tiefe gesogen, hin zu einem Entlüftungsgitter, klebt daran fest, strampelt mit den Beinen, weiß, dass er dabei ist zu ertrinken. Das Schiff sinkt. Leitoller ist kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Und dann geschieht das Unfassbare. Im Bauch der Titanic explodieren ein, vielleicht auch mehrere Kessel. Es kommt zu einem gewaltigen Luftausstoß und Charles Leitoller wird von der Entlüftungsanlage regelrecht aus dem düsteren, nassen Grab, das ihm bereits sicher war, herauskatapultiert. Er fliegt einige Meter durch die Luft, landet auf dem Wasser, ringt japsend nach Atem. Das Leben hat ihn zurückgeholt. Als er sich umblickt, entdeckt er direkt neben sich das eine Notboot, das ihm vom Dach der Offiziersquartiere weggerutscht ist, das sie nicht mehr beladen konnten. Es schwimmt Kiel oben. Er klammert sich an ein Tau des Bootes und hält sich daran fest. Die gellenden Schreie der Sterbenden gehen dem zweiten Offizier durch Mark und Bein. Sie alle befinden sich in unmittelbarer Nähe des untergehenden Schiffes. Leitoller rechnet damit, dass der enorme Sog sie in wenigen Minuten alle in die Tiefe reißen wird. Als das Schiff fast senkrecht steht, bricht der zweite Schornstein. Er ist so groß, dass zwei Autos bequem nebeneinander hindurchfahren könnten. Mit einem weithin hörbaren Krachen landet er direkt neben Leitoller auf dem Wasser. Einige Männer werden von der gigantischen Stahlsäule erschlagen. Für Leitoller aber wird dieser Schornstein zum Segen, denn er schleudert das Notboot und alle, die daran hängen, von der untergehenden Titanic weg. Wie durch ein Wunder sind sie nun weit genug entfernt, um nicht mehr von dem Sog der Stahlmassen mitgerissen zu werden.
Die Autorin Maja Nielsen ist heute mein Gast im Büchermarkt. 38 Jahre alt war Charles Leitoller in dieser Nacht. Er gehört zu den Männern der Besatzung, die sicher mit ihrem Tod gerechnet haben, denn er gehörte zu denen, die den Frauen und Kindern ja in die Rettungsboote geholfen haben. Eine Rettung wie ein Wunder, ist da eigentlich sowas wie ein Held für Sie, Frau Nielsen?
Wenn ich die Frage beantworte, dann lehne ich mich weit aus dem Fenster, in dieser Nacht von Heldentum zu sprechen. Leitoller hat sich sicherlich in vielen Momenten auf der Titanic sehr gut verhalten, aber er hat halt auch einen Fehler gemacht. Kapitän Smith gab die Weisung aus, Frauen und Kinder zuerst in die Rettungsboote. Und Leitoller, der hielt sich strikt an die Weisung des Kapitäns und auf seiner Seite, bei den Rettungsbooten, für die er verantwortlich war, da durften nur Frauen und Kinder einsteigen. Die Rettungsboote, die ließen sich aber nicht völlig füllen, weil die Frauen sich weigerten, sich retten zu lassen. Denen war die Gefahr, in der sie alle schwebten, nicht bewusst. Und wenn die Rettungsboote dann nur halb voll waren, dann ließ Leitoller sie runter und verbot den Männern einzusteigen. So, das war die Schwäche von Leitoller. Und deswegen ist es eigentlich nicht ganz richtig, ihn als Helden zu bezeichnen, auch wenn er viele Sachen auch richtig gemacht hat in der Nacht.
Ich denke, das ist ja auch das Besondere an dieser Situation, dass wirklich nur eine kurze Zeit blieb, um Entscheidungen zu fällen, sich zu entscheiden, leistet man Dienst nach Vorschrift oder nutzt man seine Freiräume.
Genau, und Charles Leitoller, der viele Jahre mit Kapitän Smith zur See gefahren war, der hielt sich minutiös an die Anweisungen des Kapitäns und entschied in der einen Minute falsch, rettete aber später eben 30 anderen Männern das Leben, indem er die Verantwortung für ein umgeschlagenes Boot übernahm, auf das sich alle gehangelt hatten. Und da in der Situation war er dann wieder der Held.
Ich habe auch die Stimme des Charles Leitoller auf der CD gefunden, die die BBC aufgenommen hat. Wir hören uns den entscheidenden Moment nochmal an. Die Titanic versinkt.
As I watched, I could see her bow getting deeper and deeper in the water, with the foremast sticking up above the surface, whilst her stern lifted higher and higher, till it was right out of the water. When she got to an angle of about 60 degrees, there was a sullen sort of rumbling roar. Though her huge black outline was still perfectly distinct up against the stars and sky, slowly she reared up on end, till at last she was absolutely perpendicular. As she vanished, everyone round me on the upturned boat, as though they could hardly believe it, just said, She's gone.
Der Augenzeuge Charles Lightoller. Frau Nielsen, es gab seit der Titanic natürlich größere Schiffunglücke, auch größere Opferzahlen. Und trotzdem beschäftigt uns ausgerechnet dieser Untergang wie kein anderer. Woran könnte das liegen?
Ich denke, das liegt an den vielen Geschichten, die man sich so oft erzählt hat. Und die dadurch wird die Titanic für immer lebendig sein und die Menschen auf der Titanic auch. Das fängt an bei der Dame aus der zweiten Klasse, die so ein bisschen merkt, dass Unruhe an Bord ist, die ihre Kabinentüre öffnet und einen der Stewards fragt, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Und der Steward dieser Dame antwortet, nein, Madam, kein Anlass zur Sorge. Nicht einmal Gott könnte dieses Schiff versenken. Und da sind eben viele andere Geschichten einfach, die man sich über die Menschen erzählt. Und das macht das Schiff, glaube ich, so besonders.
Das unsinkbare Schiff sank trotzdem. Wir wissen heute, dass es auch eine Verkettung unseliger Umstände war. Das Fernglas war weggeschlossen. Die Wachen mussten im Krähennest mit bloßen Augen Ausschau halten nach den Eisbergen. Die Schlüssel für das Fernglas waren an Land. Die Wetterlage war diesig. Die Leuchtraketen hatten die falsche Farbe. Es gab zu wenige Rettungsboote und die, Sie sagten es, wurden zum Teil halb leer abgelassen. Sie gehen in Ihrem Buch auch auf einen zweiten Tatbestand ein, der uns sehr beschäftigt, nämlich das unbegreifliche Verharren eines weiteren Schiffes, das in der Nähe lag. Erzählen Sie uns nochmal, was da los war.
Von mehreren Augenzeugen von der Titanic war gesehen worden, dass ein Schiff in Sichtweite der Titanic lag, die Kalifornien. Und die Funker der Titanic versuchten verzweifelt, Kontakt zum Funker der Kalifornien aufzunehmen. Nur der Zusammenstoß mit dem Eisberg ereignete sich ja 20 Minuten vor Mitternacht. Und um diese Zeit schlief der Funker der Kalifornien bereits. Dann gibt's ja noch eine andere Möglichkeit, so ein Schiff, was in Sichtweite zu liegt, auf sich aufmerksam zu machen, Leuchtraketen. Heute weiß jeder, was Leuchtraketen auf dem offenen Meer bedeuten. Und jetzt versucht er die Titanic mit Leuchtraketen, das andere Schiff darauf aufmerksam zu machen, dass sie in Seenot waren. Und auf dem anderen Schiff wurden aber diese Leuchtraketen falsch gedeutet. Man hat eventuell gedacht, dass die ein Feuerwerk für die illustren Passagiere veranstalten auf der Titanic. Und obwohl eben ein Schiff wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe lag, kam es der Titanic nicht zur Hilfe.
Lassen Sie uns doch auch diese Passage aus Ihrem Buch nochmal hören, Frau Nielsen.
Der wachhabende Offizier der Kalifornien, Herbert Stone, sieht von der Brücke aus tatsächlich die Raketen, die über dem etwas südlich von der Kalifornien liegenden Schiff explodieren, einem großen, hell erleuchteten Dampfer. Ist das die Titanic, die ihnen auf diesem Kurs entgegenkommt? Er mag den schlafenden Funker nicht wecken, damit der es für ihn herausfindet. Der Mann hat sich seine Ruhezeit redlich verdient. Mit einer Morselampe versucht er, Kontakt mit dem Schiff aufzunehmen. Vergeblich. Er bekommt keine Antwort. Das Schiff ist wohl zu weit entfernt, um die Lichtmorsezeichen zu sehen. Nach der fünften Rakete fragt er schließlich über ein Sprachrohr beim Kapitän der Kalifornien, der sich im Kartenraum ein bisschen aufs Ohr gelegt hat, an, was der von der Sache hält. Ausschließlich weiße Raketen? Fragt Kapitän Stanley Lord nach. Notfallraketen sollten eigentlich rot sein. Gut möglich, dass sie da drüben auf dem großen, hell erleuchteten Passagierdampfer einfach ein Feuerwerk zur Unterhaltung der Gäste veranstalten. Versuchen Sie es nochmal mit der Morselampe, sagt der Kapitän zu seinem Offizier, dreht sich auf die andere Seite und ist sofort wieder eingeschlafen.
Der Untergang der Titanic, viele Mythen ranken sich darum, berühmte letzte Worte sind uns überliefert worden. Wir haben uns bestens angezogen und sind bereit, unterzugehen, wie Gentleman sagt der Millionenerbe Benjamin Guggenheim. Be British, boys, be British, sagte Kapitän Smith. John Jacob Astor soll seiner Frau gesagt haben, der jungen schwangeren Madeleine, du steigst jetzt da ein und ich sehe dich morgen zum Frühstück. Was tut das mit Ihnen, wenn Sie sowas lesen, wenn Sie sowas nochmal hören, Frau Nielsen?
Also es ist schon sehr berührend, muss man sagen. Das Ganze ist wie so ein Drama, wie so ein einziges großes Theaterstück bis hin halt zum traurigen Ende. Man liest das mit einer gewissen Faszination. Ich glaube, es kann sich niemand dem Sog der Titanic und der Menschen, die auf der Titanic mitgefahren sind, entziehen. Mich hat besonders berührt eigentlich die Geschichte über so ein altes Ehepaar, das Ehepaar Strauss. Die waren eben auch Multimillionäre und fuhren auf der Titanic mit. Und in dieser Endphase wird berichtet, dass die ältere Dame, Mrs. Strauss, die war schon an Bord eines der Rettungsboote gewesen. Und kurz bevor das Boot runtergelassen wurde, da überlegte sie sich die Sache nochmal neu, ging auf ihren Mann zu, der auf der Titanic geblieben war, und sagte zu ihm, wir sind jetzt so lange gemeinsam durchs Leben gegangen, jetzt will ich auch dahin gehen, wo du jetzt gleich hingehst. Und dann suchten sich diese beiden alten Herrschaften ganz oben auf dem Sonnendeck zwei Liegestühle, legten sich rein, nahmen sich bei der Hand und warteten in großer Gelassenheit ab. Und irgendwie diese Szene, ich weiß auch nicht, die hat mich in besonderer Weise gerührt.
Weil es uns alle so packt, wurden, glaube ich, über kaum ein Thema so viele Bücher geschrieben. Mehr als 200 Titel spuckt das Internet aus, wenn man Titanic eingibt. Einige wenige habe ich mitgebracht, Frau Nielsen, und ich habe Sie gebeten, sich die auch mal anzuschauen. Ich beginne mit, ja, Wissen für die Allerkleinsten, einer Pixi-Reihe aus dem Carlsen Verlag. Titanic heißt sie.
Ganz große Klasse finde ich das. Kurz, knapp, bündig, mit Quizfragen, mit Wissenskästen. Also ist zwar irgendwie bei Pixi-Buch, da denkt man an die Allerkleinsten, aber das würde ich auch in der Westentasche mit mir rumtragen.
Wir machen weiter mit einem Band Titanic aus dem Ravensburger Verlag. Emily Hawkins und Gary Walton sind die Autoren, was ganz Besonderes. Pop-up-Bilder und auch Soundeffekte. Ich zeig mal eben, wie sich das anhört.
Ja, das ist die Soundkulisse, wenn das Schiff dann untergeht. Man hört im Hintergrund die Musiker spielen. Man hört das Schreien der Ertrinkenden. Absolut gruselig, ganz klar. Ich finde es auch ein gelungenes Buch, muss ich sagen. Das ist jetzt natürlich sehr gruselig gewesen. Am Anfang hört man, glaube ich, die Kessel und man hört die Schiffshupe. Ich liebe ja Pop-up-Bücher. Ich finde das total toll, wenn man das so auffaltet und dann klappen sich die Figuren auf. Und ich finde, es ist ein schönes Buch für kleine Kinder.
Für etwas Ältere, die Geschichte der Titanic, illustriert von Steve Noon, im Verlag Dorling Kingsley, jeweils eine gezeichnete Doppelseite mit umlaufendem Text und man sieht immer auf jeder Seite die Titanic.
In dem Fall ist das anders als in meinem Buch. In dem Fall ist wirklich das Schiff der Star. Man sieht auf jeder Seite das Schiff und es öffnen sich kleine Fenster, was wo auf dem Schiff passiert. Man könnte sagen, das ist wie so ein Wimmelbuch. Und wer Lust hat, sich da wirklich hineinzuversetzen, die einzelnen Bilder anzugucken, der kommt da voll auf seine Kosten.
Von Philip Wilkinson ist Titanic Untergang eines Traums bei CBJ erschienen. Ein Buch mit einigen Originalfotos, optisch sehr vielfältig, sehr ansprechend aufbereitet.
Ja, das war auch von den Büchern, die Sie mir vorgelegt haben, mein Favorit. Sehr clever gemacht, sehr ansprechend. Also auch so diese Mischung aus gezeichneten Bildern, aus Originalfotografien. Das Ganze ganz toll in Szene gesetzt. Also das fand ich schon richtig gut.
Und schließlich noch ein Titel für Erwachsene von Eigel Wiese, Titanic, 4 Tage bis zur Unsterblichkeit. Im Köhler Verlag erschien ein Bildband mit vielen Schwarz-Weiß-Bildern.
Genau, mit sehr vielen Fotos. Das spricht sicherlich viele Erwachsene an oder eben auch Jugendliche, die jetzt auch den gleichen Titanic-Virus gekriegt haben wie wir alle.
Mögen Sie solche Bücher eigentlich noch anschauen, Frau Nielsen, oder ist es auch manchmal zu viel oder genug?
Nein, davon kann man irgendwie nicht genug kriegen. Das ist, wie ich schon bereits gesagt habe, man gerät irgendwie, wenn man sich mit dem Thema befasst, gerät man in den Sog der Geschichte. Und ich lese alles, was sich mir bietet, ganz klar.
Zum Sog der Geschichte gehört natürlich auch die Entdeckung des Wracks 1985. Ihnen, Frau Nielsen, ist es gelungen, mit einem der beiden Entdecker zu sprechen?
Das stimmt, das war das große Glück. Es gab ja zwei Expeditionsleiter, die 1985 das Wrack der Titanic wiedergefunden haben. Der Amerikaner Robert Ballard und der Franzose Jean-Louis Michel. Und Robert Ballard ist eigentlich der, der immer im Mittelpunkt steht, der mehrere Bücher veröffentlicht hat und den man kennt. Und Jean-Louis Michel, der eigentlich der Co-Expeditionsleiter war, der steht so ein bisschen im Windschatten von diesem Amerikaner. Und ich hatte, oder beziehungsweise meine Lektorin Dagmar Schemske hatte Jean-Louis eine E-Mail geschickt und ihn gefragt, ob er bereit wäre, mir ein Interview zu geben. Und das ist das große Glück für mein Buch, dass dieser besondere Mensch bereit war, mir, ich glaube, eines seiner ersten, wenn nicht überhaupt das erste Interview überhaupt zu geben, was er jemals gegeben hat. Er war ja derjenige, der in dem Moment vor dem Monitor saß, als die Titanic nach 73 Jahren wieder aus der Finsternis auftauchte. Also das war schon ein ganz besonderer Glücksfall für mich, dass ich diesen Menschen treffen durfte.
Das können wir uns auch nochmal anhören, denn es gibt zu Ihrem Buch ein begleitendes Hörbuch mit der Stimme von Jean-Louis Michel im Moment der Entdeckung.
From 0 to 4, I was watch leader.
Von Mitternacht bis 4 Uhr früh leitete ich die Schicht. Wir starrten auf den Bildschirm und taten unsere Arbeit so gut wir konnten. We were looking at the screen, doing our
work the best as possible. Während der ersten Stunde sieht Jean-Louis auf seinem Monitor wie gewohnt nichts außer Schlamm. Dennoch arbeitet er hochkonzentriert. Er ist nun mal ein gewissenhafter Mann. Aber dann wird seine Mühe belohnt. Auf dem Bildschirm erscheint auf einmal etwas anderes als Schlamm.
Da war auf einmal etwas Merkwürdiges. Eine andere Farbe. Es war unscharf, aber anders. Also, da kam was. Danach kam ein Gegenstand ins Blickfeld. Ah, wieder mal ein Gegenstand.
Ah, Objekt.
Handelt es sich wieder einmal um irgendwelchen Müll von irgendwelchen Schiffen? Doch auf den Monitoren erscheinen jetzt immer mehr Gegenstände. Die Männer im Leitstand sind augenblicklich hellwach. Sie zoomen mit der Kamera heran. Die Auflösung ist nicht gerade hoch. Sie sehen die Gegenstände grobkörnig, wie durch Nebel. Noch ist nicht klar, auf was sie da gestoßen sind, als plötzlich ein größeres Objekt ins Blickfeld gerät.
Also, so we saw object. What we call man-made object.
Also, wir sahen diese Objekte, diese von Menschenhand geschaffenen Dinge, wie wir sagen. Dann kamen immer mehr und mehr und mehr Gegenstände. Innerhalb weniger Minuten. Und dann war da auf einmal ein großes Objekt. Und dieses große Objekt sah aus wie ein Dampfkessel der Titanic. Okay. Wir standen genau über diesem Dampfkessel. Er war 5 Meter mal 10 Meter groß. Ein großes Teil, ganz in Stahl mit Stahlnähten. Genau wie der Eiffelturm. Nach wenigen Minuten wussten wir, dass wir über einem Wrack lagen. Und dass dieses Wrack die Titanic war.
So in a few minutes we know that we were on a wreck and that this wreck was the Titanic.
Maya Nielsen, Sie zitieren Jean-Louis Michel mit dem Satz: Bescheidenheit, das ist es, was die Titanic mich gelehrt hat. Ist das auch Ihre wichtigste Lektion?
Ich denke schon. Also was so albtraumhaft ist an der Titanic, ist, dass sich jeder auf den anderen verlassen hat. Sie haben das ja vorhin schon mal zusammengefasst, wie viel Fehler da zur gleichen Zeit gelaufen ist, weil sich einfach keiner vorstellen kann, dass dieses prachtvolle Schiff untergeht, und viele haben einfach ihr Hirn ausgeschaltet und haben die Verantwortung abgegeben. Und ich glaube eben, dass man die Bescheidenheit einfach nicht vergessen darf.
Einmal zum Wrack der Titanic runtertauchen, wäre das Ihr größter Traum?
Ja, eindeutig. Also man kann ja heute mit russischen Tauch-U-Booten dahin tauchen. Man liest so, es soll wohl 30.000 Euro kosten. Also ich warte noch auf einen Sponsor, der mir das mal ermöglichen will. Aber das stelle ich mir einfach grandios vor. Und woran ich auch oft denken muss, ist, das Wrack der Titanic ist ja heute von eisenfressenden Bakterien besetzt. Das heißt, irgendwann in der Zukunft werden die sich durch den Stahl des Schiffes gefressen haben und von dem größten und schönsten Schiff der Welt wird nichts mehr übrig sein. Außer halt die Geschichten, die wir uns heute hier erzählen und die auch in den Büchern, eben über die Bücher berichten, nicht? Und von dem eigentlichen Schiff, das wird immer in uns sein.
Maya Nielsen war heute mein Gast im Büchermarkt für junge Leser. Ihr Buch Titanic ist in der Reihe Abenteuer im Gerstenberg Verlag erschienen. Das dazugehörende Hörbuch bei Headroom Productions in Köln und The Titanic Voices from the BBC Archives bei der Produktionsfirma Audiogo. Diese und weitere Literaturangaben wie immer im Internet unter www.dradio.de/literatur. Dort kann man diese Sendung in Kürze auch nachhören. Hier am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende Tanja Lieske.